Danke, Bruder Neville. Wie ich heute Morgen sagte, ist es immer gut, ins Haus des Herrn zu kommen. Ich war fast geneigt, heute Abend ein kleines Fräulein hierher zu rufen, um ein Lied zu singen, das ich sie neulich in meinem Haus singen hörte. Ich glaube, wir haben noch die Zeit dafür, wenn sie nicht zu schüchtern ist. Fräulein Jefferies, was denkst du über dieses kleine Lied, das du da drüben gesungen hast? Ich kam herein und hörte es, und ich mochte es wirklich gern. Und ich hoffe, dass ich dich nicht verlegen mache, wenn ich dich bitte, es noch mal zu singen. Sage mir seinen Namen oder so ähnlich. Ist es das? Ich möchte es gern noch mal hören. Ich weiß, ihr alle werdet euch daran erfreuen. Ich liebe das einfach. Ich liebe seinen Namen. Wisst ihr, was mich veranlasste zu denken, dass die kleine Dame es singen sollte? Sie ist eine kleine Schulkameradin von meinem kleinen Mädchen Rebecca. Und ich war neulich morgens zurück, tat etwas im Zimmer und ich hörte diesen Gesang. Und ich dachte, nun, ich werde sie das einfach mal in der Gemeinde singen lassen. Auf dem Weg, als ich die Kinder zur Schule brachte, sprach ich mit ihr über das Singen. Und sie sagte, ich wachte gerade auf. Ich mag es vielleicht nicht mit denselben Worten sagen, doch sie sagte, ich stand neulich nachts auf und war im Bett und dachte an das Lied und ich war so gesegnet. Nun, ich dachte, das ist für einen Teenager außergewöhnlich, darüber zu sprechen, dass der Heilige Geist sie segnet. Besonders in dieser Ortsgemeinde, in dieser Stadt, wir brauchen mehr solche Teenager. Wirklich. Dieses andere kleine Mädchen, das auch hier vor ein paar Minuten gesungen hat. Ich weiß ihren Namen nicht, doch erfreue mich am Gesang dieser kleinen Kinder, kleinen Teenager. Wisst ihr, dass der Wandel, den wir haben, ein Beispiel für andere ist? Das stimmt. Eine alte Geschichte von vor einigen Jahren. Da war ein Mann in England. Er dachte, er würde ausgehen und einen kleinen netten Umtrunk zur Weihnachtszeit haben. Einfach für Gemeinschaft. Und er ging unter seinen Nachbarn und tauschte Geschenke aus. Und jeder sagte zu ihm, nun John, nimm nur einen Schluck davon. Und ein kleines Schlückchen hier und ein kleines Schlückchen da. Und er wurde richtig betrunken. Und auf seinem Nachhauseweg schneite es, etwa 15 Zentimeter. Und sein kleiner Junge folgte ihm. Er konnte ihn nicht tragen, er war zu betrunken. Und er war auf seinem Heimweg. Und es geschah, dass er sich umdrehte und bemerkte, dass sich sein kleiner Junge fast im Schnee wälzte. Und er sagte, Sohn, warum wälzt du dich im Schnee? Er sagte, Papa, ich versuche, deinen Fußspuren zu folgen. Und er nahm den kleinen Burschen auf seine Arme und sagte, Gott, von diesem Tag an werde ich nie wieder einen Drink nehmen. Jemand wird deinen Fußspuren folgen. Lasst uns diese gerade Linie gehen, von der Wiege nach Golgatha. Das sind die Fußspuren, lasst sie uns haben, um darin zu wandeln. Nun, ich weiß, heute Abend ist Abendmahl und ich werde nur wenig Zeit haben, um zu euch im Wort zu sprechen. Und ich liebe es, über ihn zu sprechen, denn er ist so real für mich. Und ich habe vor einiger Zeit einen kleinen Artikel gelesen. Denke wieder zurück an die Mädchen. Es geschah draußen im Westen. Es war eine heulende, stürmische Nacht. Und die Winde stark. Und einige Leute hatten dort eine Gebetsversammlung. Und diejenige, welche die Gebetsversammlung leitete, war eine sehr attraktive junge Dame. Kein Gedanke an die Gefahr, in der sie sein würde, denn sie lebte irgendwie auf der gegenüberliegenden Seite der kleinen Stadt. Und gewöhnlich waren dort zu dieser Zeit am Abend eine Menge Leute auf den Straßen. Als die Gebetsversammlung schloss, ihre Lieder waren für den Herrn gewesen und ihre Herzen waren fröhlich. Und ich vermute, insgesamt gesehen fühlten sie sich wie Bruder Bieler vor einer Weile, als er Zeugnis gab. Einfach so glücklich, die konnten die Freude nicht halten und mussten es irgendwie herauslassen. Nachdem das letzte Amen gesagt war, machten sie sich alle auf den Weg zu ihren Häusern. Und die kleine junge Dame nahm ihren Mantel und zog den Kragen hoch und hakte die Vorderseite davon ein und begann, die Straße herunterzugehen. Und sie fand heraus, dass die kalte Nacht jeden an seinen eigenen Kamin getrieben hatte. Und sie befand sich alleine auf den Straßen. Und es schien so, als käme eine Gefahr auf, sie zu verfolgen. Wisst ihr, ich bin so froh, dass der Heilige Geist uns vor kommenden Dingen warnen kann, diesen Gefahren zu entkommen. Und sie hatte niemals daran gedacht, ängstlich zu sein. Und sie sang einfach dieses alte Lied, nein, niemals allein. Und während sie weiter die Stadt durchquerte, schien es, als würde sie niemand belästigen. Doch plötzlich stieg wieder diese große Furcht auf. Und sie schaute sich um, und ganz nahe stand dort ein wirklich furchteinflößender Mann, schaute sie direkt an, hielt seine Arme so etwa nach ihr aus, kam auf sie zu. Es gab keine Möglichkeit zu entkommen, und es ist eine wahre Geschichte. So konnte sie nicht laufen. Er würde sie fangen. Da gab es nur eine Sache zu tun. Sie konnte nicht schreien. Der Wind blies so stark, hob ihren Körper fast von der Straße ab. Es würde sie niemals jemand hören. Und der Schnee machte sie einfach blind. So gab es nur eine Sache zu tun. Das war beten. So begann sie leise ein Gebet zu Gott zu flüstern. Und sie sagte, sie wusste nicht, wo es herkam, aber plötzlich stand an der Seite der Tür ein wirklich großer Hund und sein Fell sträubte sich. Und er kam heraus an ihre Seite und kam an die Seite, auf welcher der Mann sein würde, und fing an, bösartig zu knurren, als er an dem Mann vorbeiging. Und sobald der Mann weiter die Straße herunterging, wandte sich der Hund ab und legte sich in der Tür nieder. Gott wird für die Seinen sorgen. Manchmal wirkt Gott sogar durch einen Hund oder ein Tier oder in einer anderen Weise, um seine Herrlichkeit und seinen Schutz zu zeigen. Ich bin so froh, dass ich ihn in der Vergebung meiner Sünden kenne und mit der Gewissheit, dass meine Sünden unter dem Blut sind, während ich sie ihm täglich bekenne. In der Botschaft heute Morgen war ich vielleicht ein wenig schneidend oder ein wenig grob. Jedenfalls nicht gerade ein Text für einen Heilungsgottesdienst. Aber ich habe lange genug gelebt, um dies zu wissen, Bruder Tony. Wenn ein Mensch einfach so handeln wird, wie er sich geleitet fühlt, wird Gott sich in einer meisterlichen Weise um den Rest kümmern. Das erste Mal, dass es hier in dieser Weise geschehen ist. Gewöhnlich geben wir Gebetskarten aus und stellen die Menschen auf. Aber der Heilige Geist wollte, dass ich fragte, wie viele Fremde im Gebäude wären, was völlig genug war. Und dann offenbarte er ihnen ihre Begehren und die und erklärte ihre Heilungen und so weiter. Zeigt einfach nur, dass Gehorsam besser als Opfer ist, darauf zu hören und als das Fett der Böcke. So, heute Abend habe ich hier eine kleine Schriftstelle ausgewählt, um nur einige Augenblicke zu sprechen. Und bevor wir das tun, lasst uns gerade unsere Häupter einen Moment im Gebet beugen.
Lord, thou art God forevermore.
Herr, du bist für immer Gott, und wir danken dir und preisen dich für das Vorrecht, das wir haben, durch Gebet vor dich zu kommen. Zuerst dies wissend, dass es uns verheißen ist, dass, wenn ihr irgendetwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Und wir haben die Gewissheit, dass du unsere Bitte gewähren wirst. Und heute Abend ist bereits so viel getan worden, dass wir fühlen, falls wir die Versammlung einfach beschließen und nach Hause gingen, wir sagen könnten, es war gut, hier gewesen zu sein. Diese Lieder von Sion zu hören, in der Zuhörerschaft gesungen, die Menschen zu hören, während sie ihre Stimmen im Gebet und im Nachsinnen und in den Liedern hervorbringen, wie die Schrift sagt, ein Frohlocken im Herzen zu haben, indem wir geistliche Lieder singen. Diese kleinen Teenager zu hören, in dieser dunklen Stunde, in der wir leben, wie es heute Abend durch unseren Bruder Bieler ausgedrückt wurde, und sie die Lieder Sions singen zu hören, Bruder Bielers Ausdruck, dir gegenüber zu hören, wie er dich schätzte und was du getan hast und wie du ihn verkrüppelt hattest, um ihn erkennen zu lassen, was er jetzt ohne diesen Arm tun würde. Es zeigt einfach nur, dass wir durch deine Gnade und Kraft geschützt werden. Lasst uns alle heute Abend Acht haben, Herr. Denn ich glaube, dass es für uns an der Zeit ist, Inventur zu halten. Zeit zum Überprüfen. Denn wir wissen nicht, wann die Abreisezeit sein wird. Es mag später sein, als wir denken. Deshalb lass uns heute Abend unsere Wege und Gedanken bedenken. Und wir möchten beten, dass du für einige Augenblicke im Wort zu uns reden magst. Uns dann hinterher im Abendmahlsgottesdienst segnest, während wir die gebrochenen Teile dieses reinen Brotes und den Wein nehmen, was deinen gebrochenen Leib und dein vergossenes Blut repräsentiert, zur Vergebung unserer Sünden. Unser vielgeliebter Pastor fühlte sich heute Abend nicht zu gut. Doch bei unserem Telefongespräch hat er es auf den Altar gelegt. Ich bin sicher, du wirst es annehmen, Herr. Und ich bete nochmal für ihn, denn wir lieben und brauchen ihn. Wir beten für ihn und seine Familie und für jede Familie, die hier ist und für all die ausgesprochenen Gebetsanliegen heute Abend und ebenfalls für die Stillen. Segne uns weiterhin in den Versammlungen, denn wir bitten es in Jesu Namen, deines Sohnes. Amen. Ich möchte hier nur einen kleinen Teil der Schriften lesen, zu finden in 1. Könige 19 und beginnend mit dem 9. Vers. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und er sagte: Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher. Deinen Bund haben die Söhne Israels verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, mir das Leben zu nehmen. Da sprach er: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der den Berg zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben Feuer, der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm: Was tust du hier, Elia? Ich möchte für ein paar Augenblicke als Text nehmen: Was tust du hier? Elia hatte einen harten Tag gehabt. Er war auf dem Berg Karmel gewesen. Und er hatte die Herrlichkeit des Herrn herabkommen sehen. Er hatte Feuer vom Himmel gebetet und dann Regen auf die Erde heruntergebetet. Und unter all dieser Belastung war er einem Nervenzusammenbruch nahe. Oh, wie ich ihm nachfühlen kann. Und zunächst finden wir ihn hier, wie er zu einer zurückgefallenen Nation von Menschen predigte und zu einer Isabel, die ihren Willen wollte. Und die Menschen waren dahin gekommen, dass sie Gott verlassen hatten, alle seine Verheißungen und alle seine Gebote verließen und seine Satzungen nicht länger hielten und sich nicht um ihn kümmerten. Und Elia, inmitten dem allen, konnte er keine Kompromisse machen. Er musste treu zu seinen Überzeugungen stehen. Oh, wie sich das an diesem Tag widerspiegelt. Und sie hatten dort eine Königin mit dem Namen Isabel. Und sie hatte all die Kinder Israels mit ihrer modernen, fantastischen Lebensweise verführt. Sie veranlasste sie, Hurerei zu treiben und böse Dinge zu tun, wenn das nicht eine gute Parallele zur heutigen Zeit ist. Elia jedoch in der Mitte von all diesem, obwohl viele der Kinder Israels, Tausende von ihnen, Kompromisse geschlossen hatten und nach dem modernen Trend des Lebens leben wollten, trotzdem würde Elia keine Kompromisse schließen. Er verwies Isabel an ihren Platz und wie sie tun müsste. Oh, sie hasste diesen Propheten. Aber so wollte sie ihn nicht beanspruchen, doch er war ihr Pastor. Oh, wie oft ist es so, dass sie es nicht behaupten wollen, aber ein gottgesandter Mann für eine örtliche Gemeinde ist ein Pastor der gesamten Ortsgemeinde, ob er ein Baptist ist, Presbyterianer oder wer es ist. Gott salbt seinen Mann. Und er wird keine Kompromisse schließen. Und die Menschen hassen ihn manchmal dafür, dass er für die Wahrheit steht. Aber dennoch ist er Gottes Pastor für die Stunde. Oh, sie verachtete ihn. Sie würde alles tun, was sie konnte, um ihn zu töten. Doch trotzdem stand er treu zu Gottes Prinzipien und Gottes Standards. Ihre modernen Partys und Sozialtreffen und ihre Schminke im Gesicht und das Tragen ihrer Kleidung hatte jene Nation verschmutzt. Und der alte Elia nahm es nicht leicht. Er sagte ihr direkt, wo sie stand: Gott, sende uns heute noch mehr Elias, die keine Kompromisse mit Sünde schließen. Jemanden, der die Wahrheit predigen wird, ganz gleich, wie sehr es verletzt. Gott hat immer noch Knechte in jeder Gemeinschaft, die keine Kompromisse mit den Dingen der Welt schließen. Elia mochte den modernen Trend der Dinge nicht. So stand er treu zu Gott. Und die Kraftprobe kam. Und die Kraftprobe ist wieder gekommen. Und Elia auf dem Berg Karmel. Als sie dachten, dass all die Tage der Wunder vorbei wären und so etwas wie Wunder könnte es nicht mehr geben, gab es einen Mann, der daran glaubte. Und er sagte: Bring alle eure Propheten herauf. Bringt sie hier auf den Berg herauf und lasst uns beweisen und sehen, wer Gott ist. Ich liebe diese Schriftstelle. Oh, wenn es jemals eine Zeit gab, wo die wahre Kraft Gottes kundgetan werden sollte, ist es heute. Lasst uns beweisen, was Gott ist. Wenn Bildung der Weg in die Freiheit ist, warum funktioniert es nicht? Wenn sozialer Rang und so weiter der Ausweg ist, warum funktioniert es nicht? Wenn andere Nationen zu bezahlen, damit sie unsere Kumpel sind und wir finden heraus, dass sie sich gegen uns stellen, sobald sie nur können, und ihr könnt Freundschaft nicht mit Geld kaufen. Freundschaft ist ein Geschenk Gottes. Wenn die großen Ortsgemeinden und großen Lehrer der Ausweg sind, warum haben wir dann nicht mehr Gott in unseren Gemeinschaften? Warum bewegen wir uns ständig rückwärts? Trotz Bildungsprogramm und wohltrainiertem Podium und wohltrainiertem Chor und ständig entfernen wir uns doch die ganze Zeit weiter von Gott, dann funktioniert es nicht. Was hat die Wissenschaft getan? Wissenschaft, ihr sagt, die Zeit wird kommen, wenn Wissenschaft dies und das tun kann. Was haben sie getan? Die haben uns dahin gebracht, bis sie die ganze Welt zerstören. Was tun sie? Sie vernichten die Welt, anstatt sie besser zu machen. Nicht lange her, als Al Farrar vom FBI, Kommandant über die Jugenddelikte in den Vereinigten Staaten, mich in seinem Büro hatte, nachdem ich ihn unten im Schießstand zu Christus geführt hatte, sagte: Bruder Brennan, ich bin ein Baptist. Ich höre, du warst ein Baptist. Ich sagte: Ja, mein Herr. Er sagte: Aber ich habe nicht diesen Heiligen Geist, über den du sprichst. Er sagte: Denkst du, dass es für mich wäre? Ich sagte: Ja, mein Herr. Er sagte: Nun, ich werde eine schöne Suite irgendwo in einem schönen Hotel buchen und lass dich und mich dahin gehen. Und vielleicht wird er ins Hotelzimmer kommen und mich mit seinem Geist füllen. Ich sagte: Du brauchst keine Hotelsuite haben. Sagte: Nun, wo würde er mir begegnen? Ich sagte: Gerade hier. Er sagte, er würde nicht in diese Galerie kommen, nicht wahr? Ein Schießstand hier? Ich sagte, er ging für einen in den Bauch eines Walfisches, in einen feurigen Ofen für einen anderen. Er wird dir überall begegnen, wo du ihm begegnen willst. Sicher, Gott möchte dir begegnen. Er möchte es mit dir durchsprechen. Er wird dorthin kommen, wo du bist. Nun, Isabel hatte das Land verdorben und Elias Nerven waren unter solch einer Anspannung gewesen und er hatte große Wunder ausgeführt und Zeichen auf dem Berg getan, um zu beweisen, dass Gott immer noch Gott war und durch ein Wunder antworten konnte. Und was hat es an Resultaten eingebracht? Eine Bedrohung für sein eigenes Leben? Was hat es anstatt einer universalen Erweckung gebracht? Es brachte eine Bedrohung für sein Leben. Isabel, als Ahab ihr diese Dinge erzählte, sagte sie: Mögen mir die Götter tun und noch mehr, wenn ich nicht morgen Abend um diese Zeit seinen Kopf abhaue. Und Elia, der versuchte, mit einem Herzen von Gott in sich, versuchte den Menschen zu zeigen, dass Gott immer noch Gott war, und der Schuss ging nach hinten los. Und er lief in die Wüste hinaus, als er es hörte. Und dort lag er unter dem Wacholderstrauch, versuchte Trost zu finden. Er hatte seinen Knecht fortgeschickt und ihn verlassen. Nun, unsere Geschichte geschieht an drei verschiedenen Orten. Einer, Berg Karmel, der nächste unter dem Wacholderstrauch und der dritte Ort, wo Gott ihm begegnet, ist in einer Höhle. Und es ist sehr seltsam. Der Pastor hier weiß es und andere Prediger. Beachtet, nach euren Berg Karmels werdet ihr einen Wacholderstrauch haben. Wann immer ein Mensch einen Segen hat und die Kraft Gottes ergießt sich herab und tut etwas für euch, passt auf, Satan ist euch auf der Spur. Denkt nur am nächsten Tag daran. Der Montag nach einem guten Tag am Sonntag wird eine harte Sache sein, denn er wird alles tun, was er kann, um dieses Vertrauen aus euch herauszuschlagen, das euch der Heilige Geist am Tag vorher eingeflößt hat. So, Elia hatte einen großen Tag gehabt und er war sowieso nervös. Alle Propheten wurden für verrückt erklärt. Jesus Christus wurde für verrückt erklärt. Jeder einzelne der Apostel wurde von der Öffentlichkeit für verrückt erklärt. Denn ihr Dienst war so übernatürlich, bis die Menschen dachten, dass sie nicht mehr ganz bei sich wären. Jeder, der göttlich in Christus Jesus lebt, wird Verfolgung leiden. Ihr werdet eine veränderte Person. Wie Bruder Bieler über sein Schild hinten sprach: Ihr werdet wiedergeboren. Ihr werdet eine neue Schöpfung in Christus. Die alten Dinge sind vergangen. Die irdischen Dinge dieser Welt haben keinen Halt mehr an euch. Und ihr habt keinen Halt mehr an ihnen, wenn ihr vom Tod zum Leben hindurchgedrungen seid. Wenn Gott einen Menschen zu fassen bekommt, ist die erste Sache, die er in einer Gemeinde tut, sie von Weltlichkeit zur Heiligkeit zu bringen. Und er bringt sie vom Tod zum Leben. Sie ist wiedergeboren. Sie ist neu. Ihre Ideen sind neu. Was wir heute brauchen, ist solch eine Erweckung. Es ist wirklich wahr. Oh, wir hatten ein Eintauchen des Geistes. Wir hatten geistliche Segnungen und geistliche Bewegungen, aber wir brauchen das nicht mehr. Wir brauchen eine Erweckung des Geistes des lebendigen Gottes in den Herzen der Menschen. Wir brauchen nicht mehr so sehr dieses Eintauchen des Geistes oder geistliche Erweckung. Wir brauchen eine Erweckung, das heißt erwecken, was wir haben. Nicht eine geistliche Erweckung, das verursacht manchmal gemischte Gruppen, sondern wir brauchen eine Erweckung, die durchsiebt, zurechtrüttelt und all diese Dinge herausschneiden wird. Wie am Ufer des Meeres stehend. Ich redete vor einigen Wochen mit einigen Brüdern drüben in Puerto Rico, dass, als ich dieses große Meer sah und einen gewaltigen Sturm, waren die Wellen höher als dieser Tabernakel. Und ich sagte, wisst ihr was? Es hat nicht einen Tropfen mehr Wasser in sich, als wenn es vollkommen ruhig wäre. Aber was bewirkt dieses Schäumen und Springen? Und was bedeutet es? Es wirft all diesen Müll aufs Ufer hinaus. Das ist, was die Gemeinde braucht. Eine Erweckung, um all diese Weltlichkeit und die Dinge der Welt von ihr abzuschütteln und Reinheit und Heiligkeit Gottes in die Herzen ihrer Gläubigen zurückbringen. Demut. Ja doch, die Menschen machen, was sie wollen. Und wenn sie nicht hin und wieder eine Erweckung auf ihrem Geist haben, werden sie so weltlich und so gleichgültig, bis sie selbstgefällig, förmlich, selbstgerecht werden. Sie lesen und studieren, das ist gut, aber das ist nicht die Sache, über die wir reden. Ihr wisst mehr über das Wort. Es ist gut, das Wort zu kennen, aber es ist besser, den Autor des Wortes zu kennen. Seht ihr, dieses kleine Etwas, das du auslässt, dieses Etwas im Herzen, das aus dir macht, was du bist, das ist die Sache. Und ich sage euch, Elisa und seine Nerven sowieso gereizt, er hat mir immer leid getan. Seine Nerven waren sowieso kurz davor zu zerreißen. Und dieser schwere Schlag von Isabel gab ihm den Rest. Dann rannte er und ging in die Wüste und lag unter dem Wacholderstrauch. Oh, diese Erfahrung des Wacholderstrauches. Es gibt viele von uns, die sich unter dem Wacholderstrauch wiederfinden. Ich gelange selbst viele Male darunter, bis zu einem Punkt, wo ihr nicht wisst, was ihr tun sollt. Ihr seid verwirrt. Offen gesagt, ich bin gerade jetzt darunter und frage mich, oh Gott, was willst du, dass ich tun soll? Wisst ihr, Menschen unter dem Ginsterstrauch sind wie Elia. Sie schlafen gern. Ich predige zu mehr müden Menschen als irgendjemand in der Welt. Die Menschen sind so müde. Sie sind nervlich so angespannt, bis sie überall die Irrenanstalten und die Krankenhäuser füllen. Sie kamen in solch einen nervösen Zustand, bis sie nicht wissen, was sie glauben und was sie wollen. Sie liegen einfach dort. Sie wissen nicht, was zu tun. Oh, es ist solch ein trauriger Anblick. Hör zu, mein Bruder. Du kannst es nicht wegtrinken. Du kannst es nicht wegschreien. Noch kannst du Karten spielen, bis es betäubt ist. Und du könntest 1000 Mittagsruhen halten und versuchen, es wegzuschlafen. Und du kannst es nicht tun. All unsere kleinen Hilfsmittel, das Einzige, was es tut, es hilft den Symptomen. Wir müssen eine Heilung für die Krankheit haben. Wir brauchen eine. All die Psychiater in der Welt können es nicht heilen. Es hilft nur den Symptomen. Die Heilung ist im Blut von Jesus Christus. Nicht eine Erholung am Meeresstrand nehmen, nicht eine Hymne bekommen, ein Chor, um Hymnen zu singen. Das ist das, was wir heute versuchen, es wegzusingen. Oh, wir werden uns wie die Joneses machen. Und wir werden versuchen, etwas anderes zu tun, versuchen es herauszuerziehen. Es gibt nur einen Weg, es zu tun. Das ist den Tatsachen ins Gesicht schauen. Das stimmt. Oh, wenn ihr aufgebracht und verwirrt seid, tretet nicht einer Gemeinde bei. Kommt zu Christus. Das ist das einzige Hilfsmittel, Richtet euren Sinn nicht darauf, eine neue Seite aufzuschlagen. Bekommt einfach ein neues Leben. Christus ist die Antwort. Dort lag er unter dem Ginsterstrauch. Er wusste nicht, was er tun sollte. Seine Nerven waren zerrüttet. Er zitterte. Zweifellos weinte er. Und er war in einem schrecklichen Zustand. Viele von uns kommen an diesen Punkt, besonders nach einer Berg-Karmel-Erfahrung. Neulich wurde ich darüber von jemandem befragt. Und wie das, was würden wir, was können wir, was kann getan werden? Was kann dann für uns getan werden? Es gibt nur eine Sache zu tun, übergebt euch Gott. Nun, ich weiß, dass sich ein Mensch überstrapazieren kann und ein Mensch kann träge werden, ein Mensch. Gott wusste, dieser Mann brauchte Speise. Er brauchte etwas zu essen. Und unter diesem Ort hier, wo er lag, musste Gott etwas für ihn tun. Gott muss etwas für jeden Menschen tun, der unter den Wacholderstrauch kommt. Oder er wird zerbrechen. Er muss es tun, wenn sein Diener da drüben unter dem Strauch liegt, weiß nicht, was er tun soll. Er hat seinen Auftrag ausgeführt. Elia sagte, O Herr, lass mich sterben. Ich hatte solche Gefühle, nachdem ich aus einer Versammlung gekommen war. Und es sah aus, als hätte ich versucht und gepredigt und gebettelt und überzeugt und sah den Engel Gottes durch eine Versammlung gehen und Zeichen und Wunder tun. Und ich sitze in einem Auto draußen und höre sie rufen, sagen, das war nichts als Psychologie, da ist nichts dran, nichts dran, das ist alles Unsinn. Oh, dann krieche ich unter den Wacholderstrauch. Ich denke, Herr, wofür ließest du mich es tun? Was kann es bewirken? Aber wir alle stoßen auf solche Erfahrungen. Doch die Gnade Jehovas für seinen Knecht. Er weiß um eure Prüfungen. Wisst dies einfach. Er weiß alles darüber. Deshalb kommt er herab. Er weiß, sein Knecht braucht etwas Ruhe. So legt er ihn einfach für eine kleine Weile schlafen. Während er dort liegt, wartet sich zu erholen oder betet zu sterben. Herr, meine Väter starben vor mir. Und nun nimm mein Leben. Ich habe genug getan. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf beendet. Doch es gab immer noch ein Werk zu tun. Gott war mit seinem Propheten noch nicht fertig. Er hatte noch ein Werk. Ganz gleich, wie viel wir ausrufen und dies, das oder das andere denken, nichts kann uns wegnehmen, bis Gott mit uns fertig ist. Ich bin so froh, das zu wissen. Manchmal ist einem zumute, so wie ich es einmal tat, hielt eine Pistole an meinen Kopf, um Selbstmord zu begehen. Doch ich konnte es nicht tun, zog meinen Handschuh aus, um sie auf eine Hochspannungsleitung zu legen, wo ich arbeitete. Doch ich konnte es nicht tun. Etwas hielt noch zurück. Gott, der mit Elia war, derselbe Gott heute. Er sah mich unter dem Ginsterstrauch. Meine Frau und mein Baby lagen drüben im Grab. Und mein Vati und Bruder und alle. Ich war fast selber schon tot. Ich habe unter dem Ginsterstrauch gelegen. Es ist hart. Und ich kam an einen Punkt, wo ich so außer mir war, dass ich versuchte, mit einer Pistole mein Gehirn herauszuschießen. Es ging nicht. Seht ihr, es gibt immer noch ein Werk zu tun. Etwas muss getan werden. Gott war noch nicht fertig. Er wird sich immer um euch kümmern. Armer, geprüfter, müder Knecht. Er sah ihn. Er wusste, wo er war. Er wusste, wo ihr heute Abend seid. Ihr mögt unter einem Wacholderstrauch sein. Alles verloren. Doch erinnert euch, er weiß, wo ihr seid. Wir brauchen nicht viel, um wieder in Ordnung zu kommen. Wie die alte farbige Frau unten im Süden sagte, sie hatte einen Unfall gehabt. Ein Auto hatte sie erfasst. Es tat ihr ganz schön weh. Und der Rechtsanwalt sagte, wollen Sie auf Schadensersatz klagen? Sie sagte, Rechtsanwalt, erbarmen. Nein, mein Freund, sagte, ich habe genug Schaden, ich möchte etwas Instandsetzung. Und ich denke, sie hat gut für diese Ortsgemeinschaft und diese Gemeinde heute Abend gesprochen. Und dieses höllengebundene Amerika. Es ist nicht zurückgefallen, es ist schon tot. Es ist nicht auf dem Weg zur Hölle, es ist der Hölle bereits begegnet. Es ist nicht verloren, dabei verloren zu gehen, es ist bereits verloren. Es braucht nicht mehr auf Schadensersatz zu klagen, es braucht eine Instandsetzung. Es ist die Wahrheit. Er weiß, wo ihr seid. Er weiß, wo ihr liegt. Und er sandte einen Engel. Und der Engel berührte ihn. Und er schlief ein. Und als er aufwachte, da waren dort einige gebackene Maiskuchen oder so etwas wie Kuchen, lagen an seiner Seite. Und er sagte, Elia, steh auf und iss. Dort ist die Gnade Gottes für seinen Knecht. Seht ihr, er bringt ihn zur Ruhe. Wisst ihr, Jesus sagte, kommt beiseite in die Wildnis und lasst uns eine Weile ausruhen. Manche von diesen Burschen, die denken, ihr braucht nicht auszuruhen, finden heraus, dass sie auch ziemlich schnell ausbrennen. Wenn sie sich nicht ausruhen, finden sie sich selber irgendwo ruiniert wieder. Ich denke, das ist, wo unser Bruder Billy Graham heute Abend ist, versucht, über das Ziel hinauszuschießen. Diese menschlichen Leiber sind stark, aber sie brauchen Ruhe. Dann könnt ihr eine kleine Pause machen und irgendwo hingehen. Und sie werden euch kritisieren, sagen, ich dachte, er wäre ein Prediger. Seht ihn euch an, Fisch da draußen am Ufer oder so etwas. Aber das macht nichts aus. Jehova wird sich um die Seinen kümmern. Und während er dort unter dem Strauch lag, schwermütig und verwirrt, beruhigte Gott seine Nerven. Er speiste ihn, er weckte ihn wieder auf und speiste ihn wieder und ließ ihn wieder einschlafen. Wisst ihr, ich habe mich oft gewundert, was in diesen Kuchen war. Welches Vitamin tat er in diese Kuchen? Wie auch immer, was auch immer darin war, es reichte ihm für 40 Tage und 40 Nächte. Er ging in der Kraft dieser Kuchen. Gott weiß, dass ich heute Abend einige davon brauche. Und ich bin sicher, dass diese Gemeinde einige davon braucht. Kommt beiseite, weg von der Welt und lasst uns eine Weile ausruhen. Lasst uns eine Weile reden. Ihr habt keine Zeit auszuruhen, sagt ihr. John Wesley sagte das einmal. Er sagte, ich habe Angst auszuruhen. Ich habe keine Zeit auszuruhen. Und ihr findet euch selber zerbrochen vor, wenn ihr euch keine Ruhe gönnt. Und wir finden heraus, dass er 40 Tage und Nächte ging. Und Gott fand ihn, stand oder zurückgezogen in einer Höhle. Und Gott wollte seine Aufmerksamkeit erregen. So kam dort ein großer Sturm vorbei und er zerriss die Felsen. Er kam so gewaltig, bis er die Felsen erschütterte. Aber Gott war nicht im Sturm. Er ging Gott voran. Und dann kam dort wieder ein großes Erdbeben, das die Erde erschütterte. Aber dennoch war Gott nicht im Erdbeben. Und dann kam ein Feuer, aber Gott war nicht im Feuer. Und dann kam der Ton eines leisen Wehens, und Gott war in der Stimme. Und Bruder, Schwester, ich bin lange genug hinten in der Höhle gewesen, und ihr wart es auch, um zu wissen, dass da überall eine Menge von Erdbeben passieren, eine Menge Lärm, Wirbel und Aufregung und solche Dinge und große Versammlungen. Aber wo war Gott darin? Deshalb sagte ich dies heute Morgen, da muss etwas Tieferes kommen als eine Heilungsversammlung. Da muss etwas Tieferes kommen als eine Gabe, mit Zungen zu sprechen. Da muss etwas Tieferes kommen als ein rauschender, mächtiger Wind. Der Wind stürmte los, doch Gott war nicht darin. Wir hatten überall im ganzen Land rauschende, mächtige Winde. Und Sensationen und Blut im Gesicht und in den Händen, alle Arten von Zeichen. Aber wo ist Gott? Elisa wartete. Dennoch, er war ein Prophet, aber er hörte dem zu. Er ging niemals hinaus, um mit ihnen Erweckungen zu vergleichen. Er ging niemals hinaus, um das größte Zelt im Land zu bekommen. Er ging niemals hinaus, um ins Fernsehen zu kommen und so weiter, wie wir es nennen würden. All diese großen Aufregungen und Amerika ist schuldig, auf diesen Lärm gehört zu haben. Oh, wir lieben Lärm, doch Gott ist nicht im Lärm. Obwohl so ehrbar wie diese Dinge sind, dennoch ist Gott nicht im Lärm. Wenn das so gewesen wäre, als die Afrikaner auf ihre Tom-Toms schlugen, habt ihr niemals solch einen Lärm und Rhythmus gehört? Gott war nicht darin. Und wir hatten rauschende, mächtige Winde. Wir hatten alle Arten von Feuer und Erdbeben und Erschütterungen und große Erweckungen und so. Gott war nicht darin. Wenn es so gewesen wäre, hätte es sich gezeigt. Aber danach kam der Ton eines leisen Wehens. Dann war Gott in dem Wehen. Das ist, was ich heute denke, Freunde. Wir Menschen sind so von all diesem Lärm begeistert. So, Amerika liebt Lärm. Schaut, was sie tun. Sie schalten diese alten Radios an. Einfach so laut, wie sie nur können. Mit Rock'n'Roll und Boogie-Woogie. All dieses Zeug. Sie müssen es so laut haben. Es bläst fast ihr Trommelfell heraus. All der Krach den ganzen Tag lang. Und in der Gemeinde haben wir die Tambourine geschlagen. Wir sind hin und her gelaufen und haben gerufen und geschrien und gejaucht und hatten so eine großartige Zeit. Nichts dagegen. Aber wo war Gott darin? Was hat es getan? Zerbrach uns in kleine Teile, genannt die Versammlung Gottes, die Gemeinde Gottes, die pfingstliche Einheitslehre, all diese anderen verschiedenen kleinen Konfessionen. Gott war nicht darin. Es ist ein Vorläufer Gottes. Es ist ein Rahmenwerk. Wenn ihr die sogenannte Christenheit heute seht, Menschen, die zur Gemeinde gehen und diese würdevollen Leben führen und gehen hin und verleugnen Heilung und verleugnen die Kraft Gottes und verleugnen ein hingegebenes Leben, nennen euch Fanatiker, erinnert euch, das ist ein Rahmenwerk. Das ist, Bruder Woods, ich glaube, du nennst es Gerüstarbeit. Es ist ein Schein. Es ist ein Rahmen, der nur an der Außenseite ist. Gott steht nur darauf, um das Gebäude zu bauen. Ehre sei Gott. Es ist nur ein scheinbarer Rahmen, der niedergerissen wird. Wir haben in die Hände geklatscht und sagten, Ehre sei Gott. Wenn ihr jaucht, habt ihr es. Die Methodisten sagten das. Die Nazarener. Sie stellten fest, dass sie es nicht hatten. Die Pfingstler sagten, klatscht in die Hände und jaucht, bis ihr in Zungen sprecht. Ihr habt es. Doch wir fanden heraus, dass wir es nicht hatten. Da ist noch eine Sache übrig. Und Gott, bring mich zu einer Höhle, wo ich es finden kann. Lasst uns diesen Ton des leichten Wehens bekommen. Dieses Etwas, das die Sahne ins Leben tut. Das Etwas, das, ob du sprichst mit Zungen von Menschen und Engeln und hast das nicht, bist du nichts. Ob du weissagen kannst und sprichst mit Zungen und zeigst Zeichen und Wunder und wirkst Wunder und tust große Zeichen, doch wenn diese sanfte Stimme nicht darin ist, bist du nichts, sagt die Schrift. Diese wollen wir jetzt hören. Wir hatten die Donner, wir hatten das Feuer, wir hatten die rauschenden Winde und die Erdbeben. Doch Gott, sende uns den Ton eines leichten Wehens. Das ist es, was wir brauchen. Hör zu, Bruder. Wir brauchen diese sanfte Stimme, den Ton eines leichten Wehens, die sprach. Jesus sagte, ihr konntet seine Stimme nicht auf der Straße hören. Ihr hörtet ihn nicht schreien. Er war unser Beispiel. Schaut auf ihn. Er wurde verglichen, sein Geist, wie eine Taube sanft. Große Dinge sind leise Dinge. Wusstet ihr das, Freunde? Hört zu. Die Sonne, welche jedem lebenden Ding auf Erden Leben gibt. Im botanischen Leben, Pflanzenleben, Baumleben, was auch immer. Sie bringt Leben hervor, die Sonne tut es. Und sie kann Millionen Liter Wasser aus der Erde herausziehen und macht weniger Lärm, als wenn wir einen Eimer voll aus einer Pumpe bekommen können. Seht ihr, es sind große Dinge. Leise Dinge sind große Dinge. Habt ihr jemals die Welt sich drehen gehört? Habt ihr jemals die Planeten sich durch den Orbit bewegen hören? Hörtet ihr jemals einen? Das sind die großen Sachen. Hörtet ihr jemals die Sonne aufgehen? Oh, wir denken, wir müssen eine Menge Lärm haben, müssen eine Bläserkapelle zum Trommeln haben, eine Menge auf- und abspringen, oder wir haben keine gute Versammlung. Wir denken, jeder muss gut drauf sein. Sie klatschen in die Hände und diese Dinge. Wir denken, die Musik muss im Rhythmus gehen und jeder läuft den Gang rauf und runter. Wir hatten das. Was hat es Gutes gebracht? Wo ist es jetzt? Wo hat es uns heute hingebracht? In einen Haufen Durcheinander. Ein Haufen Konfessionen. Zerbrochen. Bruderschaft ruiniert. Sicherlich hat es das. Es ist der alte Abfresser gewesen und der Vertilger und alle Arten von Käfern von damals am Anfang. Und Hiob sah oder Joel sah sie. Was der Abfresser übrig ließ, fraß der Vertilger. Und was der Vertilger fraß, fraß die Heuschrecke und so weiter, bis wir es zu einem Stumpf abgefressen hatten. Aber die Schrift sagt, ich werde wiedererstatten, spricht der Herr. Wir warten auf etwas. Von all dem Jauchzen hatten wir genug Krach und Lärm, um die ganze Welt zu bekehren. Wir hatten genug Hurras und Geschrei und Zeug. Bis, was hat es angerichtet? Es hat die Gemeinde nicht aufgebaut, es hat Konfessionen aufgebaut. Es bewirkte, dass Menschen mit aufgeblasenen Ideen und steifen Hemden ausgegangen sind. Ich mag dieses Zeug nicht. Gehen auf die Plattform hinaus, sagen, oh, schaut ihn an. Er ist ein Prinz. Schaut, wie er angezogen ist. Einfach geschliffen und alles. Er weiß, seine Vokale zu formen und so weiter. Das ist nicht, was Gott erwählt. Ein Prophet dachte das eines Tages. Er ging, um einen Diener zu salben. Er sagte, er ist der Größte in der Familie. Er wird richtig aussehen. Aber Gott verwarf ihn. Ihr müsst keine Prinzen haben und so weiter, um dort oben zu stehen, wie ich weiß nicht was. Es ist nicht die Kleidung, die ihr tragt, oder die Beredsamkeit, mit der ihr sprecht. Es ist etwas, das in euch ist. Die Stimme Gottes, das ist es, was es ist. Der Prophet ging an einem anderen vorbei, sagte, das ist er nicht. Gott hat ihn verworfen. Ging an einem anderen vorbei, sagte, habt ihr nicht noch einen anderen? Sagte, wir haben einen kleinen, ollen, rötlichen hier hinten am Berghang, hütet die Schafe. Es war David. Als sie diesen kleinen, rothaarigen, sommersprossigen Burschen dort herüberbrachten und seine kleinen, eingefallenen Schultern und ein Schafsfell um ihn gewickelt, sagte Gott, das ist er. Mit all euren großen Figuren und steifen Hemden hat Gott nichts zu tun. Ihr mögt einen Doktortitel haben, einen Doktor der Philosophie oder einen Doktor Jur, ihr mögt Bischof, Papst sein oder was immer ihr auch sein mögt. Doch es benötigt Gott, um etwas aus nichts zu machen. Solange ihr nichts sein könnt, kann Gott das etwas sein. Solange ihr euch aus dem Weg bekommen könnt, dann kann Gott hereinkommen. Aber wenn ihr so aufgeblasen und steif seid, bis ihr das Größte und das Beste habt, dann habt ihr nichts, was ihr haben solltet. Das ist ein demütiges Herz vor Gott. Und wir wissen das, Brüder. Gewiss, sicherlich. Ihr habt niemals gesehen oder die Sonne aufgehen gehört. Ihr habt das niemals gehört. Seid ihr jemals in der Nacht nach draußen gegangen, um den Tau fallen zu hören? Was würden wir ohne dem tun? Seht ihr? Das ist es nicht. Ich sage euch jetzt eine Sache. Es ist das Leise. Es ist nicht das reißende Wasser, das solch einen großen Lärm macht und auf- und abspringt, das die Schönheit der Sterne darin reflektiert. Es ist das kleine Gewässer, das tief und ruhig ist, das die Schönheit der Sterne reflektiert. Was wir heute Abend brauchen, ist diese tiefe, reiche Erfahrung. Dieses etwas tief in uns. Es braucht nicht zu jauchzen, auch wenn es sein könnte. Aber wir legen alle Betonung auf unser Jauchzen. Es mag niemals mit Zungen sprechen, obwohl es sein könnte. Aber wir legen alle Betonung auf das. Es mag nicht die Versammlungen von Billy Graham besucht haben, oder Oral Roberts Versammlung oder meine Versammlung. Ihr braucht das nicht. Was es haben muss, ist die Tiefe von Gottes ewiger Liebe. Dieser Geist an der Innenseite, der aus euch macht, was ihr seid. Das war es, wovon ich heute Morgen sprach. Das war es, was ich tat. Zog die Gemeinde vorwärts und rückwärts über Golgatha. Denkt bloß nicht, weil ihr mit Zungen gesprochen habt oder dass ihr so viel über die Schrift wisst oder jemandes Bücher gelesen habt und ihr mehr wisst als der andere Bursche. Er sagte, mach ein Zeichen an jene, die seufzen und weinen über die Schandtaten, die in der Stadt getan wurden. Wen würde er heute Abend in unseren Städten kennzeichnen? Seht, es ist die Tiefe des Geistes, nicht die Oberflächlichkeit. Es ist nicht die Schale an der Haselnuss, die gut ist. Es ist die Haselnuss unter der Schale. Ihr habt eine große, leere Schale. Ihr habt nichts darunter. Was wir heute Abend brauchen, ist die Tiefe von Gottes Liebe. Und als Elia diesen Ton eines leisen Wehens hörte, beunruhigte ihn nichts. Was habt ihr in all diesem gehört? Ihr werdet in einigen Tagen vergangen sein. Ihr hörtet Billy Graham, ihr werdet Oral Roberts hören, ihr werdet andere hören, große Männer. Nichts gegen diese Männer, sie sind Diener Gottes. Aber ihr hört nicht auf den Lärm. Hört die sanfte Stimme, diese Tiefe von etwas, das in das menschliche Herz kommt, das all die Narrheit von euch wegnimmt. Es nimmt die ganze Welt von euch weg. Es lässt euch die Dinge der Welt hassen und die Dinge Gottes lieben. Das sind die Tiefen, das ist das Gewässer, das die Sterne von Gottes ewiger Herrlichkeit reflektiert. Das ist die Sache, die Tränen in den Augen hervorbringt, unaussprechliche Freude bringt und voller Herrlichkeit. Es lässt dich bestehen, wenn dich alle anderen Dinge verlassen. Es macht, wenn Krankheit kommt oder sogar der Tod selbst, es hat immer noch die Reflexion von Gottes Segen in sich. Dieses kleine Becken, das tief ist und den Himmel widerspiegelt, nicht die Wellen und das Geräusch des Wassers. Bewegte Wasser sind nicht sehr tief. Es sind die stillen Wasser, die tief sind. Möge Gott uns heute Abend helfen, daran zu denken, Freunde, während wir zum Abendmahlstisch kommen. Ganz gleich, was wir äußerlich tun, wie viele gute Dinge wir tun. Ihr sagt, nun, Bruder Branham, ich gehe zur Gemeinde, ich versuche, so gut zu leben, wie ich kann. Gut, da ist nichts dagegen, Bruder. Ich habe in Zungen gesprochen, Bruder Branham. Ich habe im Geist gejaucht. Das ist gut. Aber das ist nicht, worüber ich spreche, Bruder. Das ist es noch nicht. Das ist nicht, wovon ich spreche. Ich spreche von diesem Ton eines leisen Wehens, das etwas so reich und königlich, dass ich konnte die alten Mütter sehen, als sie hier vor Jahren den Mittelgang herunterkamen. Die Tränen liefen ihre Wangen herunter, wenn ein Sünderjunge aufstehen würde, um zum Altar zu kommen. Heute mache ich einen Altarruf und sehe einen Jungen kommen. Sie sitzen da und blasen ihr Kaugummi. Was ist los? Habt ihr das Gehör dafür verloren? Was habt ihr gehört? Was hört ihr? Wir sind in der Endzeit. Ihr hört es im Fernsehen und im Radio, in euren Zeitschriften, in euren Tageszeitungen, dass eines Tages ein Wirbel über dieses Land gehen wird. Worauf hört ihr, um diese höchste Alarmstufe zu hören? Euer Radio den ganzen Tag mit all diesem Unsinn zu hören, wenn die Kugeln zu fallen beginnen oder die Bomben? Ich höre nicht auf dieses Zeug. Ich lausche, um eine Stimme sagen zu hören, komm höher herauf. Es war gut gemacht, mein guter und treuer Knecht. Was hört ihr? Wisst ihr, ich denke, dass wir so interessiert sind, so genau all den Dingen dieser Welt zuzuhören und solchen Dingen, wir können diese sanfte Stimme nicht hören. Wir hören unsere Pastoren sagen, tretet einfach der Gemeinde bei, es wird alles in Ordnung sein. Wir hören einige von ihnen sagen, sprecht einfach in Zungen, dann ist es vorbei. Einige von ihnen sagen, jauchzt einfach, dann ist es vorbei. Ihr könnt diese sanfte Stimme nicht hören, die etwas Reiches und Tiefes ins Leben platziert, aus euch macht, was ihr sein sollt. Ein Weizen trägt keinen Weizen, weil es auf einem Weinstock oder auf einem Halm ist. Ein Unkraut ist auch auf einem Halm. Aber es bedarf des Lebens in jenem Weinstock, um den Weizen hervorzubringen. Das Wasser, das darauf fällt, wird beide bewässern. Sie werden sich beide daran erfreuen. Sie werden beide darin wachsen. Männer und Frauen können aufwachsen, jauchzen und preisen Gott, sprechen in Zungen und gehören zur Gemeinde, tanzen im Geiste und zahlen den Zehnten und immer noch ist in ihrem Herzen nicht dieser Ton eines leisen Wehens von Gottes reicher, tiefer Liebe. Wenn ich meinen Leib hingebe, um als Opfer verbrannt zu werden, und habe keine Liebe, bin ich nichts. Wenn ich alle meine Güter zur Speisung der Armen gäbe, bin ich nichts. Ich Glauben hätte, um Berge zu versetzen, bin ich immer noch nichts. Ich mit Zungen von Menschen und Engeln spräche, bin ich immer noch nichts. Seht ihr, es ist jene sanfte Stimme, die tief in eurem Herzen spricht, die jede Einstellung verändert, die Natur verändert und ihr eine neue Schöpfung in Christus werdet. Was hört ihr? Kommt darauf an, wen du zuhörst, Freund. Wenn du hörst, kein Ausdruck, keine Reflexion, aber wenn du hörst, von einer großen Erweckung irgendwo hörst, wo 10.000 Menschen versammelt sind, nur zu, du hörst der falschen Sache zu. Ich werde rübergehen und sehen. Sie sagen, sie haben große Menschenmengen. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Die Rennbahnen haben das. Alles andere hat das. Die Rock'n'Roller haben das. Ich gehe wegen etwas anderem hinüber. Wenn ihr wegen etwas anderem geht, als wenn ihr auf irgendetwas anderes hört, als jene sanfte Stimme, geht zurück in die Höhle. Geht zurück unter den Ginsterstrauch, bis wir bereit sein können. Verhaltet euch selbst still und wartet. Lasst die Donner vorbeigehen. Lasst das Erdbeben erschüttern. Lasst den rauschenden Wind gehen und das Feuer vorbeiziehen. Was immer es wird. Ich denke an dieses Lied. Lehre mich, Herr, wie ich warten soll, wenn die Herzen entflammt sind. Lass mich meinen Stolz demütigen, deinen Namen anrufen. Halte meinen Glauben erneuert, meine Augen auf dich gerichtet. Lass mich auf dieser Erde das sein, was du möchtest. Das ist, was ich tun will. Die da harren auf den Herrn, werden ihre Kraft erneuern. Sie werden ihre Schwingen erheben wie ein Adler. Glaubt ihr das? Sie werden laufen und nicht müde werden. Sie werden gehen und nicht schwach werden. Lehre mich, Herr, wie ich warten soll. Lass die Donner vorbeigehen, lass das Feuer vorbeiziehen, aber lasst mich diese sanfte Stimme hören, die sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt dort von unter dem Ginsterstrauch hervor. Kommt aus eurer Höhle heraus. Ich möchte mein Gesicht verhüllen, angesichts seines Blutes, hervortreten und sagen, ja, Herr, jetzt glaube ich. Lasst uns beten. O Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde, Begründer des ewigen Lebens und Geber jeder guten Gabe, seid uns gnädig, Herr. Wir haben es nötig zu hören. Unsere Stimmen, Herr, sind hervorgekommen. Und jetzt haben wir so viele Stimmen gehört. Da ist so viel, das sagt, kommt herüber zu dieser Gemeinde, wenn ihr unserer Gemeinde beitreten werdet. Wir haben die beste Gruppe in der Stadt, die bestgekleidetsten Leute. Der Bürgermeister der Stadt geht zu unserer Stätte. Und viele Leute in ihren Versammlungen, Herr, haben Vorsitzende und so weiter, um herauszukommen und Ansprachen zu halten. O Gott, halte es von mir, Herr. Verberge mich in einer Höhle und lass mich warten, Herr. Was kümmere ich mich um das, was der Vorsitzende sagt? Ich möchte diesen Ton des leisen Wehens meines Retters hören. O, hilf mir zu warten, Herr, und meine Kraft zu erneuern, während ich auf dich warte. Und hilf dieser Gemeinde, Herr, dass sie auf dich warten werden und ihren Glauben erneuern und ihre Kraft erneuern, sich erheben wie Adler schwingen. Mögen sie hören, Herr, nicht auf den Lärm, nicht auf das Jauchzen, sondern auf die sanfte Stimme. Herr, in ein paar Tagen klettere ich in eine Höhle dort drüben, um zu warten. O Gott, hilf mir, Herr, mache mich blind und meine Ohren taub für die Dinge der Welt, für Beliebtheit oder für Ruhm oder für irgendeine sinnlose Sache, die diese Welt bieten könnte. Lass mich hierbleiben, Herr, bis ich jene sanfte Stimme höre. Dann lass deinen Diener hervorkommen, Herr, aufsteigen auf den Schwingen eines Adlers. Gewähre es, Herr. Segne diese kleine Gemeinde. Segne unseren Bruder Neville. Nimm diese Krankheit von seinem Magen, Herr. und wirf sie von ihm weg. Nimm ihn in den Bergungsort, Herr, und lass ihn hierher erneuert zurückkommen. Sie werden ihre Kraft erneuern. Gewähre es, Herr. Vergib uns unsere Sünden. Wir kommen jetzt zum Abendmahlstisch, Herr. Du sagtest, der da isst und trinkt unwürdig, isst und trinkt sich selbst Gericht, nicht den Leib des Herrn unterscheidend. Hilf uns, Herr, unsere Seelen zu erforschen, unsere Herzen. Und erforsche uns und sieh, ob es irgendeine unreine Sache in uns gibt. Wenn es so ist, vergib uns, o Gott. Während wir demütig auf dich warten, wir bitten es im Namen Jesus, deines Sohnes. Amen. Lehre mich, Herr, auf meinen Knien zu warten, und zu deiner eigenen rechten Zeit wirst du mein Flehen beantworten. Das stimmt. Lehre mich, mich nicht auf das zu verlassen, was andere tun, sondern im Gebet auf eine Antwort von dir zu warten. Das ist es, was ich will. Eine Antwort vom Himmel. Ich möchte seine Stimme hören. Nicht die Stimme des Managers, nicht die Stimme des Bürgermeisters, nicht die Stimme des Vorsitzenden, nicht die Stimme des Bischofs. Ich möchte deine Stimme hören, Herr. Jene Sanftheit und Lieblichkeit des Heiligen Geistes, der in meinem Herzen spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und schwer beladen seid. Ja, Herr, wir liegen jetzt unter einem Wacholderstrauch. Wir warten, um zu sehen, was er sagen wird. Der Herr hat euch jetzt gesegnet, jeden Einzelnen. Wie viele wollen, dass ihrer im Gebet gedacht wird? Lasst uns sehen, wenn ihr eure Hand erhebt. Sagt, Herr, lehre mich zu warten. Lehre mich. Lass mich all meinen Stolz vergessen. Wenn andere vorbeigehen, so große Dinge tun, lass mich meinen Stolz demütigen. Einfach deinen Namen anrufen. Lehre mich, mich nicht auf das zu verlassen, was andere tun, sondern einfach im Gebet auf eine Antwort von dir zu warten, wie Elia es tat. Er wartete dort hinten, er hörte den Donner, er hörte die Blitze, er hörte das Rumpeln der Felsen, er hörte das Feuer, er hörte den Wind, aber das war nicht, wonach er Ausschau hielt. Es hat den Propheten noch nicht einmal bewegt. Er ließ es alles an sich vorbeigehen. Aber als dieser Ton eines leisen Wehens kam, nahm er seinen Mantel und tat ihn über sein Gesicht und ging zum Eingang der Höhle. Und der Herr sprach, geh, stell dich auf den Felsen da unten. Das ist, was ich hören möchte. Stell dich auf den Felsen. In Ordnung, es ist jetzt Zeit für das Abendmahl. Der Herr segne euch. Ich denke zuerst, bevor wir dies tun, wollen wir Gebet für jeden hier drinnen darbringen, der seine Hände erhoben hat, dass sie wirklich wollen, dass Gott zu ihnen spricht. Ist hier irgendjemand von euch heute Abend unter einem Ginsterstrauch? Erhebt eure Hände. Sicher, sicher sind wir es. Viele von euch hier sind in der Höhle, warten. Ihr habt all diese Dinge vorbeigehen sehen. Ihr hörtet die großen Erweckungen von Billy Graham, von Oral Roberts, meine eigene, überall sonst, Tommy Osborne, Tommy Hicks, all diese gingen vorbei. Aber wo ist sie? Wo ist jene Stimme? Ihr sagt, ich habe mit den Jesups gejaucht. Ich habe mit den musizierenden Harfen im Geiste getanzt. Ich habe all diese anderen Dinge, ich habe das alles getan. Aber wo ist jenes eine, Bruder Brunner, das mich runterdrückt und eine Last für verlorene Seelen auf mich legt, bis ich deshalb einfach nicht mehr ruhen kann? Nun, das ist die einzige Art, die dort eingeht. Das ist, was die Bibel sagt. Tue ein Siegel nur auf jene, die seufzen und weinen über die Gräuel, die in der Stadt getan werden. Oh, das ist, wo wir es brauchen, Freunde. Lasst uns nochmals beten. Herr, bitte, Herr. Oh, ich mag zu viel singen. Ich mag zu viel predigen. Ich mag zu viel jauchzen. Ich mag zu viel weinen. Doch ich werde niemals zu viel beten. Oh Gott, erforsche mich und prüfe mich. Sprach gerade vor einer Weile über die tiefen Wasser. Wie sie die Sterne reflektieren. Lege eine Tiefe deines Geistes in uns, Herr. Wie David, der Prophet, sagte, leite mich zu den stillen Wassern, nicht zu den unruhigen Wassern. Die stillen Wasser, leite mich dorthin, Herr. Mache mich ruhig. Ich bin nervös. Ich bin so verstimmt. Ich habe alles getan, was du mir gesagt hast, was ich tun sollte, soweit ich es weiß. Ich habe die Nationen rund um die Welt durchquert, gepredigt und geweint und überzeugt. Du bist treu gewesen, dieses Zeichen des Messias auszuwerfen, zu zeigen, dass du es bist, Herr, der es tut, und nicht ein Mensch. Ich bin dankbar dafür. Doch, Herr, ich bin heute Abend unter dem Ginsterstrauch. Ich frage mich, warum tun sie keine Buße? Warum kann dieses Amerika es nicht sehen, Herr? Sind ihre Sinne so abgestumpft? Ist die Gemeinde so organisiert, so eng? Und sie werden nicht zusammenarbeiten. Sie werden nichts anderes tun als kritisieren. Doch ich bin heute Abend genauso sicher, wie es bei Elia unter dem Strauch war. Du hast immer noch 7000, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Du hast viele Heilige heute auf der Erde, warten auf das Kommen des Herrn. O Herr, habe Erbarmen mit uns, prüfe uns und tue uns in deine Messschalen. Und wenn wir sehen, dass wir im Mangel erfunden werden, o Herr, reinige uns dann von unserer Sünde und mache uns zu dem, was du uns haben willst. Gewähre das jedem Einzelnen in dieser Gemeinde, denn wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Jetzt wird Zeit für das Abendmahl sein. Wir beten, dass Gott euch jetzt segnet. Alle, die gehen müssen und nicht das Abendmahl nehmen wollen, treffen sich hier Mittwochabend, werden sich wieder treffen. Vergesst nicht, für mich zu beten. Ich werde es jetzt brauchen. In den nächsten paar Tagen werde ich Gebet brauchen. Nun, nehmt es nicht einfach leicht, aber legt mich auf euer Herz und betet für mich. Ich brauche eure Gebete. Ich muss Entscheidungen treffen, die für Millionen von Seelen den Unterschied bedeuten mögen. Etwas muss getan werden. Ich ging so weit ich kann in meiner eigenen Stärke. Ich muss für mich selbst eine Vision von Gott haben. Er wird sie mir für andere zeigen. Aber ich muss etwas für mich selber haben. Ich brauche es. Betet für mich. Er wird es senden, wenn ihr einfach nur betet. Fuhr heute herum, schaute umher. Ich war draußen bei deinem Haus, Bruder Roy. Ich wollte nicht hereinkommen, es stand ein Auto da draußen. Ich schulde dir und Schwester Slaughter einen Besuch. Meda und ich fuhren herum. Ich sagte, nun, wir werden ein wenig später zurückkommen. Aber ich wurde aufgehalten und kam nicht zurück. Ging herum, fuhr auf den Straßen umher, dachte, oh Gott, etwas muss getan werden. Ich muss dich einfach irgendwo zu fassen bekommen. Die Stunde drängt, die Dunkelheit setzt ein, die Endzeit ist hier, eine Minute vor Mitternacht. Seht, die Gegenwart des Feindes, das Erschüttern, das Gefühl, den nervösen Zustand, die Spannung der Welt und wisst nicht, dass das euer Untergang ist? Seht ihr? Oh meine Güte, lasst uns jetzt wie mit den Schwingen eines Adlers aufsteigen, in die Arme von ihm fliehen, der derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Nun, alle, die für das Abendmahl bleiben wollen, wir würden uns freuen, jetzt mit euch Gemeinschaft zu haben. Nun, ihr habt da 1. Korinther, glaube ich, das 11. Kapitel. Ich lasse es dich dann jetzt sofort lesen, Bruder Neville, wenn du möchtest. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein Gutteil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das bedarf keiner Erklärung. Es ist einfach dies. Wenn wir unwürdig essen und trinken wir Gericht für uns selbst, unterscheiden nicht den Leib des Herrn. Aus diesem Grund sind viele schwach und krank unter euch, und viele sind tot. Seht ihr, wenn wir kommen, das Abendmahl zu nehmen. Jeder Christ sollte Abendmahl nehmen. Es ist eure Pflicht. Es ist eine Kraftprobe. Seht ihr? Jesus sagte, wenn ihr es nicht nehmt, habt ihr keinen Teil an mir. Seht ihr? Aber der unwürdig isst und trinkt Gericht für sich selbst. Das ist, wenn ihr noch immer draußen mit der Welt seid und tut Dinge der Welt, und die Menschen sehen euch das Abendmahl nehmen, handelt ihr verkehrt. Ihr bringt nur Schande auf euch, und es wird nur euch selber schaden. Es ist nicht, dass es Gott schadet, es wird euch schaden. Und deshalb sollte eine Person sich selbst erforschen. Und bevor wir diesen heiligen Moment anstreben, bittet ihr Gott, mein Leben zu erforschen. Wenn ich irgendetwas getan habe, das nicht richtig ist, vergebt mir dafür. Ich meine es nicht so. Ich werde es in Ordnung bringen, wenn er es mir offenbart. Und ich bitte dieselbe Sache für euch. Sage, wenn ihr zusammenkommt, wartet einer auf den anderen. Das ist, wartet einer auf den anderen und betet einer für den anderen. Wir wollen dieses Abendmahl nehmen, und wenn wir es nicht tun, haben wir keinen Teil an ihm. Das sagte er, 1. Vielmehr Johannes, das 6. Kapitel. Nun, lasst uns gerade beten. Ihr betet leise für mich, während ich für euch bete. Ich bete, dass du uns vergibst durch Glauben. Lass deinen Geist, o Herr, kommen. Ich bete, dass du uns alle unsere Übertretungen an den Menschen vergibst. Vergib. O Herr, höre unser Gebet. Dies ist unser Gebet um Vergebung, Herr. Wir erbitten Vergebung. Wir beten um Barmherzigkeit. Vergib uns, Herr, wie es in deinem Wort geschrieben steht. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist die Herrschaft und die Macht und die Herrlichkeit für immer. Ich glaube, ihr habt so viele,